Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit begrüße ich euch zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Mein Name ist Erik, aber das ist nun nebensächlich, denn jetzt kommt die Person, auf die ihr euch die ganze Zeit schon gefreut habt. Er besticht mit seinem scharfsinnigen Verstand und mit seinem guten Aussehen. Oh, warte mal. Oh, ich glaube, ich bin in der Gast Zeile verrutscht.
Später.
Ja, der Gast
kommt später.
Also, ja, Markus, hallo, grüß dich, du bist auch dabei.
Oh. Ja, ich bin leider auch da, habe keinen Grund, den Tisch kaputt zu hauen. Ich grüße euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, was erwartet euch heute? Sollten wir es vielleicht mal sagen. Wir werden mal wieder ein paar News. Die Monarchs sind ja jetzt ein bisschen aktiver geworden vor der Saison. Da gibt es einiges zu erzählen. Und wie ihr ja schon gelesen habt, haben wir auch heute wieder einen herrlichen Gast, nämlich den Stefan Brock. Aber zu dem kommen wir dann später, so wie ihn der Erik schon angekündigt hat.
Genau, und da starten wir jetzt erstmal mit ein paar allgemeinen News. Und zwar zum Beispiel haben wir da, dass am 18.03. findet die Jahresmitgliederversammlung statt. Da laden die Monarchs alle Mitglieder des Vereins, ja, wie gesagt, zur Jahresversammlung auf der Bernie ein. Das beginnt um 9.30 Uhr früh und ja, alle, die quasi Vereinsmitglied sind oder ich weiß gar nicht, aber auch die Kings Club Mitglieder dazu zählen.
Ich glaube, ja.
Ja, die sollten dann quasi eine E-Mail bekommen haben, da steht das halt drin.
Genau. Ja, wer genaueres wissen will, schaut in seine E-Mails, beziehungsweise auf der Bernie hängt die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung auch aus. Ansonsten, was gibt's noch? Am 1.4. laden die Monarchs auch wieder auf die Bernie und zwar zum öffentlichen Leistungstest. Da zeigen also alle Spieler mal so, was sie können, ob die Off-Season funktioniert hat. Und da dürfen sie beim 40-Yard-Sprint, beim Benchpress, Shuttle-Run und bei den Power-Cleans mal ihr Können unter Beweis stellen. Aber nicht nur die Fans werden da quasi ihrem Leistungstest unterzogen. Auch die Grill-Crew hat da sozusagen ihren Leistungstest, weil die ist auch am Start, neben freien Eintritt und wahrscheinlich ein bisschen Essen und Trinken, darf eben die Grill-Crew zeigen, dass sie es auch noch können, hoffen wir. Das Ganze geht um 10 los, ungefähr bis 13 Uhr. Kommt reichlich vorbei, guckt mal, was die Jungs so drauf haben und ich denke mal, wer Bock drauf hat, wird da sicherlich auch mal das eine oder andere Wort mit einem Spieler oder ja, einem Trainer wechseln können und vielleicht mal ein Foto oder eine Unterschrift abgreifen.
Und was noch zu erwähnen ist, was schon zu lesen war, der Junioren-Nationalkader, also quasi die U19, ist jetzt benannt worden. Der komplette 45er-Kader steht jetzt fest. Und müssen wir natürlich erwähnen, da haben wir auch 4 Monarchs-Jungs dabei aus der U19. Und zwar ist das der David Hofmann, der Clemens Richter und der Anthony Tittel, I don't know. Das sind alles 3 Wide Receiver. Und dann haben wir noch den Kai Ludwig als Linebacker. Und die dürfen am 9. April in Bordeaux gegen Frankreich spielen, um 14 Uhr.
Ja, was wir auch noch erwähnen sollten. Wir haben zwar gesagt, wir machen noch mal eine extra Folge mit den ganzen Neuzugängen und Verpflichtungen und sowas, aber jetzt wurde es ja auch groß angekündigt. Unser neuer Quarterback ist da. Ihr werdet sicherlich alle mitbekommen haben. Steve Duncan wird dieses Jahr die Geschicke der Monarchs leiten. Oder zumindest hoffen wir das, dass er das die ganze Saison über tut.
Steven heißt er.
Oh, Steven, Entschuldigung, da fängt es schon wieder gut an. Ja, also der 24-Jährige kommt von einem Div 1 College, nämlich der Western Kentucky University. Und war dort auch ziemlich gut unterwegs mit über 9000 erworfenen Yards und 82 Touchdowns. Meine Güte, 82 Touchdowns. Manchmal ist es nicht so einfach. Zu seiner genaueren Vita würden wir dann sicher in der Folge eingehen, wo wir die ganzen Spieler vorstellen. Sonst wird das hier alles ein bisschen langwierig. Wir bleiben erstmal bei den aktuelleren News.
Genau, und als nächstes haben wir noch ein paar Gesuche für ja, Unterstützung aller Art.
Ja, Podcast-Kleinanzeigen heute hier.
Podcast-Kleinanzeigen, genau. Also zum Beispiel die Cheerleader suchen Unterstützung und zwar männlicher Form. Gesucht werden da Jungs und Männer ab 16 Jahren für das Perth Senior Code Team.
Co-Eat. Also Perth Senior Co-Eat Team.
Wenn du es sagst.
Ja.
Und dafür, ja, dafür sind keine Vorkenntnisse jetzt großartig im Cheerleading vorhanden, vonnöten, eher so rum. und wer da Bock hat, die Jungs und Mädels ein bisschen zu unterstützen, der darf sich gerne anmelden unter cheerleader@dresden-monax.de und da mal eine E-Mail hinschicken.
Genau, findet ihr auch wieder in den Shownotes nachher die Adresse. Weiter geht's mit den Gesuchen der Monarchs und zwar werden reichlich Ehrenamtler gesucht. Unter anderem geht's dabei Trainer für die U11 und die U15, die zur Suche ausgeschrieben sind.
Teammanager für die Jugendmannschaften werden gesucht. Da ist auch immer Bedarf dabei, die Kids quasi ein bisschen zu organisieren und Auswärtsfahrten und sowas zu organisieren.
Genau, Sideline-Crew sucht Unterstützung, die Jugend- und die Männermannschaft. Da geht es halt eben darum, so ein bisschen am Spieltag und bei den Trainings drum zu gucken, hinzugucken, dass die alle ihr Equipment dabei haben und sowas. Wer da mal Interesse hat, was man da so macht bei der Sideline-Crew, kann mal ein bisschen in unserem Archiv suchen. Wir hatten da nämlich mal jemanden zu Gast von der Sideline-Crew, nämlich die Dori. Die hat uns da mal ein bisschen was erzählt.
Genau, von der Equipment-Crew. Dann suchen noch die Physio, das Physio-Team sucht noch Verstärkung quasi, um die Jungs schön durchzukneten.
Und zu tapen, von oben bis unten einzuwickeln.
Ja.
Und dann haben wir auch eine herrliche Überleitung, weil nämlich wer auch sucht, das ist die Redaktion fürs First Down. Und da kommen wir jetzt schon in eine gute Richtung, weil First Down, damit hat unser heutiger Gast nämlich zu tun.
Und zwar ist es der Stefan Brock und die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, aber wer das ist, das würde uns heute selber erklären. Hallo Stefan.
Hallo, grüßt euch.
Schön, dass du da bist, hallo.
Willkommen. Ja, du bist ja schon lange bei den Monarchs dabei. Wir haben rausgefunden, seit 92 bist du schon mit dem Verein unterwegs. Deine Mitgliedsnummer ist die Nummer 9, also durchaus einer der ersten. Erzähl mal, wie hat das bei dir mit dir und den Monarchs oder mit Football angefangen?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen.
Ich bitte drum.
Wie gesagt, 92. Ich habe damals aktiv Handball und Fußball gespielt, habe aber am TV, damals noch im Sportkanal, regelmäßig Football geschaut. Da kamen die ganzen College-Spiele von Notre Dame. Und ja, da war ich eigentlich total begeistert und hatte aber damit zu dem Zeitpunkt noch nicht viel aktiv mit Football zu tun. Hat mich bloß sozusagen angesprochen gefühlt. Und ja, irgendwann in der Zeitung dann 92 einen Zeitungsartikel gelesen, dass sich ein Footballverein in Dresden gründet. Und da war ich natürlich sofort angefixt und habe mich da gemeldet. Und ja, das war also die Zeit, nachdem der Anfang erst im Radeberg passiert war und sich dort nach diesem Showspiel der Stuttgart Scorpions gegen die Dortmund Giants sich dann eine Gruppe gebildet hatte und die ursprünglich eigentlich in Radeberg anfangen wollten, Football zu spielen und dann aber irgendwann mal gesagt haben, wir gehen nach Dresden, dort ist das Einzugsgebiet größer. Und haben dann einen Verein gefunden mit dem TSV Bülow und durften dort sozusagen als Abteilung American Football den Anfang in Dresden starten.
Oh, Bülow, da kenne ich mich gut aus. Da habe ich, von 96 bis, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube bis 2008 Fußball gespielt.
Aha, okay.
Das kenne ich gut, das geläuft dort oben.
Ich kenne das auch. Ich wurde auch einmal als Auswärtsfußballspiel auf euren schwarzen Kohle-Aschplatz da.
Naja, es war schon Hartplatz, aber der war gemein. Der war schon fies.
Es gab ja einen Rasenplatz und einen Hartplatz.
Genau, aber auf dem Rasen, der war heilig, da durfte nur die erste Männermannschaft. Den durften wir uns nur von außen angucken.
Richtig, und wir hatten aber das Glück, dass wir dort trainieren durften auf dem Rasenplatz. Allerdings bei schlechtem Wetter musste man immer mal ausweichen auf dem Hartplatz und dort habe ich dort meinen Kreuzbandriss erleiden müssen.
Oh, aber ich glaube, bevor wir zu deinem Kreuzband kommen, erzähl mir noch mal ein bisschen was über deine aktive Karriere. Weil, sag mal, du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen Handball und Fußball gespielt. Da war ja quasi prädestiniert, irgendwas mit Ball fangen oder Ball laufen zu machen, würde ich behaupten.
Genau, es gibt ja so zwei Kategorien von Sportlern, sage ich mal. Es gibt so Fighter und die, also den Kampfsport und Judo und so in die Richtung gehen, Ring. Und dann gibt es eben die Baller und ich würde mich dazu zählen, habe also seit dem 6. Lebensjahr aktiv Handball und Fußball gespielt, war bei Dynamo ein paar Jahre, habe bei Tabak Dresden gespielt und ja, irgendwann musste ich mich dann entscheiden zwischen Fußball und Handball, bin dann beim Handball hängen geblieben, weil da meine ganzen Schulfreunde waren und wir so eine Clique waren und ja, irgendwann, wenn man dann in das Alter kommt, wo die Wege auseinandergehen durch Lehre und Ausbildung, das war bei mir eben dann 92, wo das mit dem Monners-Beginn stattfand. Und da, ja, das war im Prinzip mein Zeichen. Jetzt wechsle ich und jetzt ist meine Chance, dort beim Football Fuß zu fassen. Ja, und das hat eigentlich am Anfang ganz gut funktioniert. Das lag mir mit dem Bällefang und war also da sofort als Receiver eingeteilt worden. Habe dort auch eine ganze Weile trainiert auf der Position, bin dann immer mal gewechselt auf Running Back. Wir haben da uns mehr oder weniger im Offense Backfield probiert und so wie es gebraucht war im Training, hat man das dann sozusagen als Position gespielt. Damals war das ja noch nicht mit den Ausrüstungen, also wir hatten praktisch zu der Zeit noch keine Ausrüstung, das hat sich erst alles so entwickelt und das erste Spiel ist ja dann erst 93 hat es stattgefunden.
Also habt ihr sozusagen Vollkontakt Flag Football gespielt?
Genau. Ich weiß gar nicht, wie das war damals. War irgendein Kontakt aus Berlin, jemand, der da gebrauchte Ausrüstung organisiert hatte und vorbeikam. Und so hatte man dann eine Bestellung aufgegeben. Das war ja nicht mehr wie heute, wenn man im Internet irgendwie was managt oder was bestellt, das waren ja damals noch ganz andere Verhältnisse. Da war man froh, dass man überhaupt irgendwie eine Schüssel auf dem Kopf hatte.
bevor man dann mit dem Fahrradhelm aufläuft.
Und ja, das waren irgendwie verrückte Zeiten, aber es hat Laune gemacht, alle waren mit Spaß dabei und ich kann mich erinnern, wenn wir die ersten Trainingseinheiten in Bülow absolviert haben, dann ist man ja durch so ein Stück Wald gegangen und dann hat man schon von Weitem gehört, die Footballer trainieren und dann kommt man und dann ergab sich ein Blick auf dem großen Rasen, der, wie du gesagt hast, heilig war, aber wir durften eben da drauf. Da waren teilweise schon 60 Leute, die dort ihr Warm-up gemacht haben, also es war schon sehr beeindruckend zu dieser Zeit, dieser Anfangszeit. Also irgendwie war das ja sowieso eine, so eine Aufbruchstimmung so nach der Wende, jeder war neugierig auf neue Sachen und Football war eben so ein Ding, wo eben viele sich probiert haben und gedacht haben, das gucke ich mir mal an, das will ich jetzt genau wissen. Und ja, da haben wir, also ich habe in der Zeit, ich bin ja jetzt schon 30 Jahre dabei, wirklich bestimmt über 1000 Leute schon da auf dem Feld gesehen, die da für die Monarchs mehr oder weniger auf dem Spielfeld standen, ob im Training oder dann halt auf dem Feld.
Und wahrscheinlich zu jedem irgendwo eine kleine Anekdote niedergeschrieben.
Ja, und es gab schon ein paar Typen, wo immer mal was hängen geblieben ist, wo man sich erinnert.
Ja, wir hatten ja auch schon ein, zwei Mal für schon Gäste, die wir schon bei uns hatten, da hattest du uns mal eine kleine Vita geschrieben, zum Beispiel für Austi.
Ja.
So, weil du kennst halt einfach natürlich jeden da in der Monarchs Nation und da hattest du uns auch schon mal ausgeholfen quasi.
Ja, also die Leute, die länger dabei sind und die also da mehrere Jahre auch schon im Verein tätig sind, die kennt man natürlich und da haben natürlich sich auch Freundschaften entwickelt.
Ja. Vielleicht haben wir ja auch mal Glück und schaffen es in dein kleines Büchlein. Müssen noch ein paar Jahre durchhalten, dann schaffen wir das. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu deiner aktiven Karriere. Du hast uns ja auch bei deiner Vita gut ausgeholfen und erzählt, dass du Monarchs Geschichte geschrieben hast. In was für einem Sinne hast du denn Geschichte geschrieben?
Naja, wir haben die ersten Spiele absolviert. Das erste Spiel war in Leipzig. Da haben wir also hoch 69-0 verloren. Ich glaube, da sind wir noch nicht einmal über die Mittellinie gekommen. Also das war sehr frustrierend, weil wir ja im Vorfeld gedacht haben, wir wussten zwar, dass Leipzig schon Spiele gemacht haben, wir waren auch öfters in Leipzig, die hatten sich zwar später als die Monarchs gegründet, waren aber in ihrer Organisation schon weiter, hatten einen amerikanischen Coach und hatten schnelle Ausrüstung und waren also schneller spielfähig und hatten also ein paar Spiele schon absolviert, bevor wir dann das erste Mal auf dem Feld standen, und das war in Leipzig. Wir haben 69-0 verloren. Und das zweite Spiel war in Dachau bei den Celtics, ein bayerischer Verein. Und ja, dort sind wir zu unseren ersten Punkten gekommen. Da war es mir vergönnt, sozusagen den ersten Touchdown zu erzielen. Und das Spiel ging, glaube ich, 6-6 aus, also unentschieden.
Ja. Nice. Das war ein Rushing-Touchdown, ne?
Genau.
Und die ersten Punkte in der Monarchs-Geschichte.
Richtig, das war irgendwie, war ich natürlich sehr stolz drauf. Und das war so der erste Spiel verloren, zweites Spiel unentschieden und das dritte Spiel haben wir gewonnen. Das war gegen die Hof Chokers, auch ein tolles Spiel. Ja, Spielstand weiß ich nicht mehr, aber wir haben auf jeden Fall gewonnen in Hof und waren natürlich total happy.
Das ist auf jeden Fall ein gelungener Start, denke ich.
Ja.
Genau, und dann war es ja soweit, dann hattest du dir quasi Ende 93 war dann das Kreuzband dran. Mhm. Ist das in einem Spiel passiert oder in einem Training oder gar nicht beim Football?
Das ist im Training passiert auf dem besprochenen Hartplatz in Bühlau oben. Also wir mussten da irgendwie einen kalten Herbsttag ausweichen und haben auf dem Hartplatz trainiert. Ich habe da auch schon so ein bisschen als Übungsleiter agiert, hatte vorher so meine Running Backs trainiert und die Gruppe und habe mich also nie selber bewegt. Und dann irgendwann war es dran, dass wir Spielzüge gemacht haben und dann hat es mich irgendwie erwischt. Bei einem Tackle hat es mein Knie ausgerußt und das war's dann. Und in dem Moment war noch nie abzusehen, dass es also so eine schwerwiegende Verletzung war. Ja, hab dann ein halbes Jahr noch mehr oder weniger mittrainiert, so wie es ging, hatte mich ein bisschen erholt, aber es war abzusehen, dass es operiert werden muss, und 94 war dann die OP, und ja, damit hatte ich allerdings dann ein paar Komplikationen, hatte also ein Jahr lang ein dickes Knie, musste immer wieder punktiert werden und ja, Entzündung drin, und das war nicht so schön, und im Prinzip war das dann klar, dass das mit Football das erstmal war. Das war natürlich sehr frustrierend, weil man ja so reingewachsen war und natürlich ehrgeizig war. Und es ist immer blöd, wenn man verletzt ist, aber wenn es so eine schwerwiegende Verletzung ist und dann eben es nie passiert, dass man rechtzeitig zurück ist oder dass es überhaupt wieder geht und man immer wieder Probleme hat und wegnickt. Und, ja, das war sehr frustrierend. Aber irgendwie war man halt schon so sehr in der Sache drin, dass man sagt, man muss jetzt irgendwie dabei bleiben. Gibt es denn da noch irgendwelche Möglichkeiten? Und die haben sich ja dann später ergeben.
Ja, genau, das ist halt das. Im Prinzip war ja deine Spielerkarriere quasi recht kurz gewesen. Du hast noch mal kurz als Kicker ein bisschen mitgemacht. Aber trotz der quasi kurzen Zeit in dem Sport selber bist du halt dem Verein treu geblieben und hast dann eben so auf Coaching-Ebene dann noch quasi ein bisschen weitergemacht. Was hast du da für Ämter begleitet danach quasi?
Naja, erstmal nach dem Kreuzbandriss selbst. Wie gesagt, meine OP war nicht gleich im selben Jahr, sondern erst im nächsten Jahr. Und unser Stammquarterback, der Frank Kaiser, der hatte sich da auch verletzt. Der hatte auch Probleme mit dem Knie. Und da habe ich also mit Kreuzbandriss noch Backup-Quarterback teilweise gespielt.
Ja, klar.
Dass das natürlich nie auf 100% lief, war klar, aber wir hatten keine Alternative, wir hatten keinen anderen Quarterback, und wir haben dann mehr oder weniger dann die Spiele da über die Runden gebracht, einigermaßen, aber ja, irgendwann war es dann vorbei. Und 95 dann, man muss ja auch dazu sagen, wir hatten ja damals keinen richtigen Coach, wir waren ja alles Spielertrainer mehr oder weniger, wir haben uns das selber gemanagt. Und das führte halt dazu, dass man, wenn man als Spieler auf dem Platz steht, nie immer die richtige Entscheidung treffen kann, weil einfach die Übersicht fehlt, die man als Trainer ja von außen hat. Mhm. Und dann hatte der Frank gefragt, hast du nie Lust, irgendwie Offense-Coordinator zu machen? Es wäre gut, wenn wir von draußen jemanden hätten, der das ein bisschen führt. Und In der Defense war das ähnliche Problem. Dann hatten wir den Falk Tümmler, Linebacker, auch ein toller Spieler, der aber auch Verletzungsprobleme hatte. Und der hat dann die Defense übernommen als Defense-Koordinator, nicht die Offense. Und das war so das erste Mal, dass so ein bisschen Struktur reinkam, auch während der Spiele. Ja, dass man da ein bisschen Führung von außen hatte.
Du hast ja auf jeden Fall auch beachtliche Erfolge erzielen können als Offense-Koordinator.
Naja, wir waren 95, 96, 97 hatten wir eine der besten Offense-Abteilungen in der Liga. Also das war eigentlich...
Welche Liga war das dann damals?
Das ging, oh Gott, da muss ich Landesliga, Aufbauliga ging es los, Landesliga, dann Verbandsliga, Regionalliga. So.
Also ihr seid dann quasi auch jedes Jahr aufgestiegen?
Fast jedes Jahr, ja.
Und das ist beachtlich auf jeden Fall.
Stark. Genau, und danach, da hattest du dann erstmal nochmal kurz Pause gemacht und dann ging es 2000 weiter, richtig?
Ja, man muss natürlich jetzt dort nochmal einklinken. Aha, 96, Moment, da muss ich kurz überlegen. Der Bob Geis kam 97 zu den Monarchs. Also wir haben waren uns da bewusst, dass wir also endlich einen Headcoach brauchen. Und waren da auf der Suche nach einem geeigneten Trainer und hatten dann über den Günter Jaksch, der die Verbindung hergestellt hatte, den man aus Chemnitz kannte, den Kontakt zum Bob Geist, der sich dann hier vorgestellt hat. Da war ich dann auch schon im Vorstand drin mit dem Daniel Gröber und Robert Irrgang und haben praktisch mehr oder weniger dann den Bob Geist hier an die Elbe geholt, was ja schlussendlich ein Glücksgriff war für uns.
Das kann man nie anders sagen, ja, das ist richtig.
Ja,
auch für alle, Bob Geist, denn das jetzt nicht so viel sagt. Das ist der nette Mann aus unserem Intro im Übrigen.
Genau. Ja, der Football ist Sex, Baby, den Spruch kennt ihr alle.
Genau,
ja,
der ist dem kommt das. Geprägt.
Und der hat eben nicht bloß die Spieler geführt und Struktur reingebracht, sondern auch im Coaching-Staff hat gesagt, ihr bleibt weiter in meine Koordinatoren. Falk und ich haben dann sozusagen die Offense und Defense weiterführen dürfen und unter seiner Regie und das hat natürlich Spaß gemacht, auch wir Coaches haben dann noch viel gelernt und so hat sich das weiterentwickelt, das war so ein Dreigestirn und dann die ganzen Assistenzcoaches, die dann dazugekommen waren, das war eigentlich eine tolle Zeit damals und sehr erfolgreich natürlich.
Das ist richtig, ja. Das stelle ich mir auch wirklich sehr interessant vor, wenn man dann schon die Jahre dabei ist selber. Also das war ja alles Learning by Doing wahrscheinlich im Größten und Ganzen. Und dann kommt dort ein gestandener Trainer, der nochmal wahrscheinlich auch einiges auf links gedreht hat, was man vorher anders gemacht hat, aber auch gleichzeitig eben so eine Masse an Erfahrung mitbringt, dass man noch so viel lernen konnte und eben dann auch das ganze Team viel verbessert hat.
Ja, genau. Das war eine tolle Zeit und man muss sich ja vorstellen, damals gab es ja noch keine Importspieler, wie es heute war, in diesen unteren Ligen. Und es war natürlich auch viel komplizierter, überhaupt an Spieler ranzukommen. Also es gab ja noch kein Internet und man konnte nie irgendwie auf einen Pool zurückgreifen, wie das der Robert Kruse letztens erzählt hatte, ne? Wie die ihre Kader heute zusammenstellen. Ich kann mich erinnern, der Bob Geis kam da mit einem Zettel an und sagte, hier, ich habe jemanden, der würde hier in Europa spielen, der könnte zu uns passen. Und da hatte man praktisch ein Foto und ein paar gedruckte Stichpunkte. Und das war das Spielerscouting sozusagen. Und man wusste gar nicht so richtig, was kommt, was hat er für eine Stärke. Und die Kommunikation war schon schwierig da mit Telefonaten und Zeitumstellung. Also das war ohne E-Mail und heute Skype und was weiß ich nie, was es da alles gibt für schön. Möglichkeiten.
Ich stelle mir da so einen Heiratskatalog vor mit Bild, Alter und ja.
Ja. Sehr gut. Naja, und da in dieser Zeit war eben dann der erste Importspieler, der Larry Long. Der da hergeholt wurde und das war auch ein Glücksgriff, der war also nie bloß ein hervorragender D-Back, sondern ein richtiger Showman, der natürlich diese diese Sportart Football so richtig zelebriert hat und dankbare Abnehmer bei unseren Fans hatte und die mitgerissen hat, und die waren also Feuer und Flamme, und das war dann schon, ja, also es war eben nicht bloß Sport, sondern das war, wie man es im Football kennt, Show, und der hat das so richtig zelebriert und hat die Leute mitgenommen und mitgerissen, und naja, das war toll. Also der war 2 Jahre da, der war dann das nächste Jahr noch da und war natürlich Publikumsliebling, und ja, das war, erinnert man sich gerne dran.
Das ist ja vor meiner Zeit, aber der Name sagt mir auf jeden Fall was. Mhm. Erik hat es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, du hast ja dann 2000 als Coach weitergemacht, nachdem du mal eine kleine Pause eingelegt hattest.
Genau, ich habe Offense-Coordinator war ich dann unter Bob Geis. Irgendwann mal war das, glaube ich, 99, habe ich privat eine Pause eingelegt. Bin dann auch Papa geworden und habe gedacht, jetzt musste ich erstmal zurückziehen, und war dann auch selbstständig und musste mich um andere Sachen kümmern. Habe aber dann 2000 nochmal als Positionscoach gearbeitet bei den Monarchs, Running Back und Receiver, und Jörg hat mich dann 2000 gefragt, ob ich nie Bock hätte, die zweite Mannschaft aufzubauen und als Head Coach zu betreuen. Man wollte praktisch ein Fundament schaffen für die erste Männermannschaft und hat also mit dem Gedanken gespielt, eine zweite Mannschaft aufzubauen. Und da habe ich das dann mit dem Günter Jaksch, der hat die Defense gemanagt, und ich habe die Offense gemanagt. Und da haben wir dann 3 Jahre bis 2004 als M2 agiert, hatte allerdings damals den Nachteil, dass mit der Splittung der Teams das Herrenteam in der GFL nicht mehr so eine Tiefe hatte. Und die hatten also auch Personalnotstand, und wenn es dann zu Verletzungen kam, da war's dann, war die Spielerdecke sehr dünn. Und man hat sich dann entschieden, dass man die zweite Mannschaft auflöst und doch wieder die Stärken und die Spieler bündelt und aus diesen 2 Mannschaften eine starke Truppe macht, die also 50 bis 60 Spieler auf jeden Fall hat, um durch die GFL zu kommen.
Ja, das macht Sinn natürlich dann, ja, man wollte sich ja dann in dem Sinne nie weiter schwächen. Das sind ja heute wahrscheinlich andere Zustände, wo das mit der M2 sicherlich mehr Sinn macht und besser funktioniert.
Ja.
Und zwar betrifft diese Werbung die Jahreskarte der Dresden Monarchs, die es ab nächstes Jahr wieder geben soll und die ab sofort erhältlich ist. Kostenpunkt sind die 60 Euro. Und was bekommt ihr dafür? Garantierten Eintritt zum Preseason-Spiel und zu allen Regular-Season-Heimspielen. Das heißt, ihr bezahlt 6 Spiele und könnt mindestens 7 Spiele sehen.
Genau, außerdem gibt es noch 50% Preisnachlass auf alle Heimspiele in den Playoffs. Sofern wir da hinkommen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
Ich bitte doch darum.
Und auf der Bernie habt ihr freie Platzwahl, was natürlich klar ist, weil es da keine markierten Sitzplätze gibt.
Es ging ja eher um diese Weiterleitung, das soll auch dieses Jahr wieder ein Spiel im Habichtstadion stattfinden, und dort könnt ihr ohne Zuzahlung euch ein Sitzplatzticket dann holen. Ihr müsst dann nur eben euch an die Monarchs wenden, dass ihr euer Ticket auch bekommt.
Ganz genau. Und bei allen Spielen der U19 und der Junior GFL habt ihr auch freien Eintritt. Das Saisonticket ist auch übertragbar. Das ist, finde ich, eine geile Sache. Wenn ihr halt mal nicht könnt, da gebt das halt einfach euren Liebsten.
Richtig. Und was mich besonders reizen würde, an eurer Stelle diese Jahreskarte zu holen, es gibt ein herrliches Jahreskarteninhaber-Gewinnspiel mit herrlichen Preisen. Nämlich, das geht dann im April, kommt dann nochmal eine Info von Monarchs an alle Inhaber der Jahreskarte und Inhaberinnen. Ihr könnt gewinnen, eine Person, ein Spielball mit den Unterschriften vom Team.
Ein offizielles Game-Jersey aus der Saison 23.
Und eine Person darf den Cointoss ausführen. Alles weitere dazu, wie gesagt, im April.
Genau.
Genau. Wichtig ist nur zu sagen, das Ticket kann online erworben werden, also vor allen Dingen lieber nur online über eText. Das packen wir euch dann mit in die Shownotes, den Link. oder Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr auf der Bernie in der Geschäftsstelle. Dort solltet ihr aber aufpassen, dort kann es nur gegen Bargeld erworben werden. Im Hall of Fame im Fanshop gibt es keine Jahreskarten. Die haben damit nichts zu tun. Ja, das war's von der Werbung und jetzt machen wir mal weiter mit unserem Gast hier.
Genau, und dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt dazu, woher man dich jetzt tatsächlich, also unsere, ja, weiß ich nicht, unsere jüngeren Zuhörer, die nicht schon seit den 90ern dabei sind, wo sie da eher was mit anfangen können. Und zwar, kurz zusammengefasst, du bist quasi der Inhaber des Fanshops Hall of Fame. Da hoffe ich, hat jeder Zuhörer da auch schon mal was gekauft. Und du machst das Stadionmagazin, das First Down, das hat ja auch schon mal jeder in der Hand. Erzähl mal über das Stadionmagazin, wie kam es denn dazu? Und,
so. Ja, also das, da ging es auf die ersten Spiele zurück, die wir, die ersten Heimspiele gemacht haben. Frank Kaiser hatte sich damals neben seiner Quarterback-Tätigkeit auch so ein bisschen um das Marketing, um die Sponsoren gekümmert, um die Öffentlichkeitsarbeit. Und irgendwie war klar, dass wir da auch ein Stadionmagazin rausbringen wollen. Die ersten zwei Jahre war das noch eine jährliche Ausgabe, wo man einfach die Spieler ein bisschen vorstellt und den Fans irgendwas in die Hand gibt. Es war ja nur für viele auch neu, die Sportart und so weiter, dass man das ein bisschen begriffsmäßig erklärt und so weiter. Mhm. Ja, und so hat sich das entwickelt. Ich habe praktisch die ersten zwei Ausgaben mit dem Frank zusammen rausgegeben. Ab dann war ich dann ab 97 allein verantwortlich, habe dann zu jedem Heimspiel so ein Heft rausgebracht. Und ja, und mache das praktisch bis heute. Und mittlerweile ist das Heft ja nur auf 60 Seiten angewachsen. Und ich weiß gar nicht, ob es in der Form in der GFL noch so Magazine gibt. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß, im Moment kommen irgendwelche Fans, die mir dann irgendwelche Hefte von Gegnern mitbringen. Das sind teilweise auch Jahresausgaben, die bloß mit Einlegeblatt funktionieren oder eben dünnere Hefte. Aber so in der Form, wie wir es machen, habe ich so eigentlich momentan noch nicht so häufig gesehen.
Ja, siehst du, ich wollte das nämlich schon fragen, ob das irgendwie damals vielleicht schon irgendwie gang und gäbe war oder ob das auch quasi so eine, ja, so eine Vorreitergeschichte war.
Na, Vorreiter, nee. Im Gegenteil, wir haben uns natürlich, wie die Monos das generell sich immer orientiert haben an größeren und am großen Football. Und in der Zeit waren ja die Hamburg Blue Devils ein Ausnahmeteam, die dann irgendwann mal in die Bundesliga quer eingestiegen waren. Und die hatten von der Organisation her, waren die Vorreiter hier in Deutschland, auch vom Marketing und von der ganzen Vermarktung her. Und die hatten ein super Stadionmagazin und der Rico Meinhardt, der damals von Dresden zu den Hamburg Blue Devils gewechselt ist, zu dem hatte ich dann noch einen guten Draht jahrelang, der hat mir dann immer die Stadionmagazine von Hamburg Blue Devils geschickt. Und das war so ein bisschen meine Vorlage, wo ich sage, sowas müsste man hier in Dresden auch machen, das finde ich toll. Und mit Hintergrundinfos und mit Interviews und richtig gut aufgemacht und ja. Das war so ein bisschen die Initialzündung und mein Vorbild.
Das ist dir auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen, kann man da nur sagen. Also ich freue mich da auch immer, wenn man da mal ein bisschen durchblättert, die Zeit dafür hat, mal die ganzen Interviews mit neuen Spielern zu lesen oder eben den Hammer Award. Ach genau, der Hammer Award, ist das eigentlich so ein Ding von dir gewesen oder wie
kommt das? Nee, der Hammer Award, das ist eine teaminterne Sache, die der Schuhan Vater ins Team gebracht hatte. Der sozusagen gesagt hat, wir brauchen ein Motivationsding innerhalb der Mannschaft, wo Leute motiviert werden und ausgezeichnet werden, sage ich mal, für gute Aktionen. Ob das jetzt, muss jetzt nicht unbedingt ein herausragender Tackle sein, sondern eben einfach eine gute Aktion, die vielleicht herausragend im Spiel war oder an die man sich erinnert, wenn man über das Spiel redet. Und so ist der entstanden. Und dann hat man gesagt, okay, das könnte man eventuell verbinden, vermarkten mit einem Sponsor, der da dran hängt. Deswegen ist das seit Jahren der Elbe Park Hammer Award, wo es dann also für den Spieler dann auch irgendwie noch einen Gutschein gibt.
Nicht schlecht. Ja.
Genau. Ach, das wusste ich gar nicht, dass die, oder ist mir nie bewusst gewesen, dass die Spieler da auch tatsächlich eine, quasi eine Belohnung kriegen, nie bloß erwähnt zu werden, sondern eben.
Ja, die kriegen die, diesen goldenen Hammer, hat man vielleicht schon mal gesehen, den man sozusagen für diese Spielwoche dann inne hat. Und ich glaube, das ist mit so einem Gutschein noch gekoppelt.
Nice.
Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du sagst, du machst hier so ein Heft um die 60 Seiten stark, machst du das denn alleine? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich krieg von den ganzen Abteilungen, die wir ja auch immer wieder als Inhalt haben, die ganzen Nachwuchsabteilungen, die Cheerleading-Abteilungen, kriege ich Zuarbeiten, jeweils zum Redaktionsschluss. Und die Storys werden zusammengesucht, werden vorher besprochen. Oder mache ich mir halt selber. Dann der Gegner wird zum Beispiel vom Hendrik Broske ausgearbeitet. Der setzt sich da hin und schreibt zu den Gegnern immer aktuell Zeilen. Und dann gibt es natürlich die großen Interviews, die es mittlerweile ein bis zwei pro Heft gibt. Und das macht aktuell die Tina Czerlich, die dann sich mit den Imports oder deutschen Spielern trifft und mit denen dann die Interviews macht. Also ich krieg Zuarbeiten und mache sozusagen aus diesem Ganzen dann ein Heft.
Okay, sehr schön. Aktuell hatte ich das bei den Monax gesehen, werden ja wieder verstärkt Ehrenamtler gesucht. Unter anderem auch die Redaktion fürs First Down Stadion Magazin sucht da. Willst du vielleicht kurz einen Aufruf starten an alle Zuhörer, wer da Bock hat? Was sollte man denn können, wenn man für dich arbeiten möchte?
Naja, wenn man ein bisschen schreiben kann, ein bisschen ein Faible hat für Schrift und für Texte, dann wäre das schon nicht schlecht. Und natürlich Interesse am Football an sich, vielleicht schon ein bisschen eingefleischt vom Wissen her, aber das ist kein Muss. Normalerweise reicht das, wenn man eine, zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben jetzt jemanden, der sagt, ich biete mich an, ich möchte hier schreiben, mich interessiert das. Habe vielleicht schon in der Schülerzeitung gearbeitet, dann könnte ich mir vorstellen, dass man den ansetzt auf ein paar ausgewählte Inhalte und der dann vielleicht Interviews führt oder eine Story über irgendeine Geschichte macht. Hintergrundinfos sind immer interessant. Ihr kennt das ja selber, ihr seid immer auf der Suche nach Geschichten und ja, das wäre eine Idee. Aber es kann natürlich auch sein, weil der Verein ja jetzt aufgerufen hat, dass er dann andere Sachen übertragen kriegt, die vielleicht für gewisse Nachwuchsteams sind. Also mal angenommen, es meldet sich jemand, der sogar in der U17 oder U19 spielt, der kann natürlich dann gerne auch über seine Truppe schreiben.
Verständlich. Also Hauptsache, man kann halbwegs sich in Worten ausdrücken und hat Ahnung vom Football.
Das wäre.
Ich würde den Erik vorschlagen, aber du musst auf jeden Fall nochmal drüber lesen. Ja. Da sind einige Sachen dabei, wo man sagt, naja, vielleicht nie.
Ich habe halt dicke Finger.
Ja, und Korrektur lesen ist halt nie. Also für den Erik zumindest nie. Du müsstest Korrektur lesen, Stefan.
Das mache ich sowieso.
Besser ist, ich brauche aber meinen Mund gar nicht so weit aufreden. Ich kann vielleicht fehlerfrei die Worte aneinander reihen, aber Grammatik ist für mich so ein Gruß manchmal. Das ist anders. Aber deswegen reden wir hier auch und die Leute müssen bloß zuhören.
Ich wollte gerade sagen, Markus und Eri, ihr habt ja euer Medium jetzt gefunden und das macht ihr ja gut. Und
musst du uns nicht nur woanders hin verkaufen? Was soll das?
Ich habe genug zu tun. Vor und nach und während des Spieltags. Also von daher, ich bin raus.
Gut, also wer da Bock drauf hat, meldet euch gerne beim Stefan und da kommt so sicherlich gut unter. Und ja, das nächste, wie gesagt, der Hall of Fame Fanshop. Den gibt es jetzt auch schon. Oh, warte, seit 95 quasi, ne?
Ja, genau. Ja, damals hatte ich mit dem Frank Kaiser einen Street- und Sportshop. Das war so ein gemischter Formenhandel.
Der Tante Emma-Laden
in Strehlen. Und dort lag es natürlich nahe, dass wir auch Fanartikel von Monos reinnehmen. Bis dahin war die Fanszene noch übersichtlich und man hat mehr oder weniger Klamotten produziert, die für die eigenen Teams waren. Und so ein typisches Merchandising-Programm gab es da natürlich noch nie. Aber 1995 sind eben die ersten Caps so entstanden und die Anhängerschar der Mörners hat sich immer mehr ausgeweitet, aufgebaut und ja, da kam dann, war das Schlussfolge richtig dann, dass da sich auch im Merch was entwickelt und ja, und so sind wir da dazugekommen, haben das ein paar Jahre gemacht und 98 ging das dann auseinander. Wir haben unseren Laden geschlossen und ich habe dann alleine einen kleinen Shop aufgemacht und habe das aber immer weiter verfolgt und weiter produziert auch weiter und bis ich dann irgendwann mal hier in den an die jetzige Stelle gezogen bin und habe den Shop jetzt in Keitz schon seit vielen Jahren. Und, ja.
Wo findet man den denn?
Also der ist in Dresden-Keitz auf der Boderitzer Straße. Das ist sicher für viele erstmal auf den ersten Blick ziemlich weit draußen. Und warum denn so weit draußen? Das hat eine ganz einfache Erklärung. Das Objekt, wo der Shop drin ist, beinhaltet auch noch mein Grafikstudio. Was von Vorteil ist, auch nicht, dass es nicht so weit weg von zu Hause ist. Insofern kann ich also, wenn da irgendwelche Deadlines anstehen, auch abends noch ohne Probleme mal schnell rübergehen und noch irgendwelche Sachen erledigen. Oder ich habe schon Kunden gehabt, die also nach den Öffnungszeiten gerne mal vorbeikommen wollen. Auch das ist ohne weiteres möglich, wenn man sich das vorher ausmacht. Und dann sind natürlich dort die Mieten anders, als wenn ich in der Stadt wäre. Man darf ja nicht vergessen, ich bin ja kein Einzelhandelsgeschäft mit Laufpublikum. Wenn ich also jetzt mal angenommen das 5- oder 10-fache auf der Prager Straße an Miete bezahlen würde, habe ich ja trotzdem nie mehr Fans, die dort einkaufen. Ja.
Das stimmt wohl. Genau, wer Monax-Fan ist und was braucht, der kommt halt so oder so.
Genau.
Oder im Prinzip eben im Stadion hast du ja dann immer deinen Stand stehen.
Richtig, oder eben online. Es gibt eben oder viele, die auch online bestellen. Und,
genau, wie heißt die Webseite?
Monax-fanshop.de.
Glaubst du nicht, der Hall of Fame Fanshop.
Und du hast ja eine Auswahl. Ich hatte ja das große Glück, wo ich jetzt mal bei dir war, hast du mich mal durch deine heiligen Hallen geführt. Die Auswahl ist ja schon recht beeindruckend, muss man sagen. Also T-Shirt, Jacke, Pullover, Mütze, Schuhe, Handschuhe, Socken.
Neuerdings Leute, die neuen Socken.
Ja, super.
Brauche ich auch noch welche von.
Super sexy, muss ich sagen, ja. Also, man muss ja sagen, es gibt eigentlich, also wenn man will, kann man sich von oben bis unten komplett in Monax-Klamotten einkleiden. Ich glaube bloß, die Unterhose fehlt noch. Die habe ich zumindest nie im Shop gesehen.
Die hat man auch schon mal.
Ich nehme alles zurück. Man kann auch die Unterhose nehmen. Ist das alles so deiner Feder entsprungen? Oder ist das auch so, naja, man guckt mal ein bisschen über den Tellerrand, was die anderen so machen und ob man da vielleicht sich irgendwie dran orientiert?
Naja, also gestaltet sind sie fast 100% immer von mir. Dadurch, dass ich eben Grafikdesigner bin, ist das da naheliegend, dass auch die Sachen dort entstehen. Natürlich guckt man vor allen Dingen in den USA immer mal nach ausgefallenen Sachen und lässt sich da inspirieren, das ist ja ganz klar. Und versucht aber irgendwie, unsere Philosophie ist es ja, keine großen Auflagen zu machen und nie von einem Hoodie 10 Jahre ein Motiv zu verkaufen, sondern lieber ein Jahr mal ein Motiv durchziehen und dann im nächsten Jahr gibt's was Neues. Einfach kleine Auflagen, immer mal Bewegung ins Sortiment bringen. Das ist so unsere Philosophie und das fahren wir eigentlich ganz gut. Und viele Fans geben dann Feedback und sagen, dass sie das gut finden und dass denen das gut gefällt. Und ja, das motiviert uns natürlich da in dem Sinne weiterzumachen.
Das ja. Ist auch eine gute Kundenbindung, weil alleine ich habe, glaube ich, 5, 6 T-Shirts nur von Monax im Schrank und noch andere Sachen. Also ja. Das, man muss ja dann auch up-to-date bleiben, neue Sachen kaufen. Also man kommt ja gar nicht drum herum, sich komplett in Monax zu kleiden. Jetzt ja. Erik, zeig's noch.
Genau, ja, also meine zwei Lieblingsfanstücke aus dem Fanshop sind halt auf jeden Fall der Mini-Helm. Leute, es gibt einen Monax-Mini-Helm, falls ihr den noch nicht kennt.
Ja, der ist schon ausverkauft.
Oh, warte, ich sehe es gerade. Oh, dammit. Leute, es gab einen Monax-Mini-Helm mit dem Andi-Müller-Bausatz. Kannst du das mal erklären?
Naja, also wir haben überlegt, was können wir dann Besonderes machen und diese Mini-Helme wollten wir nicht zusammenbauen, sondern die kommen also in Einzelteilen und da haben wir gesagt, da müssen wir eigentlich dem Andi Müller huldigen, der also jedes Jahr um die Osterzeit die ganzen Helme zum Lackieren vorbereitet und die ganzen GFL-Helme auseinanderbaut und da Stunden investiert und Tage investiert, und haben wir gedacht, jetzt machen wir einen Andi-Müller-Bausatz, um das ein bisschen nachzuvollziehen, auch wenn das natürlich nur ein Bruchteil ist von der Arbeit, die der Andi hat und mit seinem Equipment-Team.
Das finde ich sehr gut.
Ja, sag du, schade, ich habe nicht so einen Mini-Helm. Kommt der wieder? Wird es den nochmal geben, Stefan?
Wir sind dran, aber versprechen kann ich noch nichts. Momentan sieht es schlecht aus. Die Corona-Problematik hängt immer noch den Football-Shops und den Lieferanten hinterher. Es ist noch nicht immer alles zu kriegen wie vor Corona.
Das ist schade, aber vielleicht haben wir ja Glück, dass es, was weiß ich, in ein, zwei Jahren vielleicht besser aussieht und wir nochmal eine Neuauflage der Helme bekommen. Vielleicht dann in einem anderen Design, dass der Erik sein hier für ganz teuer Geld irgendwann mal verschachert kann.
Nee. Und was natürlich auch noch sehr episch ist, da habe ich mich damals weggeschmissen, den kleinen Getränkehalter. Ihr kennt es alle, man holt 4 Bier am Getränkeladen, am Getränkestand, und weiß nicht, wie man sie wegbringen kann. Da gibt es so einen kleinen Halter für, den kann man zusammenklappen, der passt schön in die Hosentasche, und der heißt Holding. Da habe ich mich damals weggeschmissen, als ich das gelesen habe. Das ist sehr kreativ.
Das war, glaube ich, der Einfall vom Dirk, der hat da mal so eine lustig.
Klein, aber fein. Ich finde es witzig.
Also ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einer früheren Folge erwähnt. Es gab mal ein T-Shirt, wo Jeff Welch als Quarterback in Dresden war. Und da gab es das T-Shirt Welch Freude. Das fand ich auch sehr großartig.
Also das sind genau diese Dinge, die man so ein bisschen rausgreift, wo es also keine großen Auflagen gibt, aber wo man einfach ein bisschen Würze reinbringt und ein bisschen lustige Sachen ins Sortiment bringt. Und das ist ja auch ein bisschen aus einer Euphorie entstanden. Ne? Damals hatten sich natürlich viele gefreut, die den Jeff Welch kannten und den Trevor Deed, dass dieses Super-Duo jetzt nach Dresden kommen. Und das war also eine wahre Freude. Und da habe ich das, lag mir das einfach schon im Mund. Und da dachte ich, jetzt müssen wir mal ein T-Shirt draus machen.
Sehr gut getroffen, auf jeden Fall. Wieder, um die Kurve zurück zu dir zu finden. Du hast ja viel mit Frank Kaiser zusammengearbeitet. Das ist dann alles irgendwann in Eigenregie übergegangen. Willst du dazu was sagen? Oder ist das eher so, man hat sich dann halt, jeder hat seine Wege gefunden?
Naja, das hat einen einfachen Grund. Damals, Mitte der 90er Jahre, gab es nur, oder zumindest ziemlich oft, Mietverträge, die Langzeitmietverträge sein mussten. Und an unserem Standort in Strehlen hatten wir einen 10-Jahres-Mietvertrag, und wir haben also dann nach ein paar Jahren gemerkt, dass wir eigentlich am falschen Standort waren und unser Shop wahrscheinlich besser in der Neustadt gelaufen wäre. Aber es war ein Unding, dort aus diesem Mietvertrag rauszukommen. Das waren solche Knebelverträge, und es blieb uns da nichts anderes übrig, als das aufzulösen, das Geschäft, und da haben sich dann unsere Wege getrennt. Der Frank ist in ein IT-Unternehmen eingestiegen als Geschäftsführer, und ich habe dann mein Geschäft ein bisschen kleiner und ein bisschen anders vom Sortiment neu aufgebaut.
Ach so. Ja, das ist natürlich relativ einfach gehalten. Ich glaube, vom Frank Kaiser, das IT-Unternehmen, das hat, glaube ich, seinen Sitz nähe Polenplatz, ne? Wenn ich das richtig im Schirm, ich komme gerade nie auf den Namen, wie die, Transformation, ja klar, der Sponsor von der Jugendmannschaft.
Genau.
Ja, auch nochmal dazu was erzählt. Genau, dann haben wir jetzt das Hall of Fame, das First Down, aber weil der anscheinend langweilig ist, machst du nebenbei auch noch einen Hausgrafiker für die Monarchs. Du bist auch so ein Kandidat, dessen Tag mehr als 24 Stunden hat anscheinend, wie beim Christian Pievert.
Ja, richtig. Auch das ist alles, im Prinzip alles, was jetzt angesprochen wurde, ist aus diesem ganzen Monarchs, aus dieser Monarchs-Geschichte rausgewachsen. Und genauso ist das mit dieser Grafikgeschichte. 95 brauchten wir natürlich auch, hab's vorhin schon gesagt, mit den ersten Heimspielen, und brauchte man Werbung, Flyer und so weiter, und das hatte dann erst eine Agentur gemacht, und dann haben wir das selber in die Hand genommen, und ja, und so bin ich da auch reingewachsen und habe mich darum gekümmert, und das ist dann immer mehr geworden, und ja, irgendwann war ich dann auch selbstständig als Grafikstudio und da war also Monos natürlich am Anfang Hauptteil, mittlerweile sind sie einer von vielen, aber das kann man so sagen, dass das also bis heute so der Fall ist, dass ich die Monos im, also grafiktechnischen betreue und nie bloß die Stadionzeitung mache, sondern eben die ganzen Flyer und Plakate und Banner und habe ich also über viele Jahre gemacht und immer noch. Und der Robby Wendruck ist vor ein paar Jahren dazugekommen und hat den Instagram-Kanal aufgebaut, sodass wir uns dort online ein bisschen reinteilen und er also hauptsächlich Insta und Facebook sich darum kümmert, um die Socials und ich hauptsächlich um die Print-Sachen und diese teaminternen Sachen wie die Teamwear oder wenn jetzt, wo das Nachwuchszentrum eröffnet wurde, der Kraftraum, die haben große Tafeln hinten, das ist im Prinzip alles von mir gestaltet worden. Und ja, da kommt also jedes Jahr, kommt immer irgendwas dazu, was neu gebraucht wird.
Irgendwas ist ja immer. Ja, und wenn wir dann irgendwann in unser neues, schönes Stadion ziehen können, da darfst du bestimmt auch noch ein paar Dinge gestalten.
Naja, da bin ich ja gespannt. Da sind ja ganz viele Teams, die da unterkommen, ja. Aber ich habe ja die letzten Bilder, die ich gestern oder vorgestern gesehen habe, die sind, das lässt ja sensationell hoffen, dass das richtig schick wird.
Auf jeden Fall sollen ja, glaube ich, 12 Sportvereine irgendwie reinkommen, unter anderem Fechten und solche Geschichten.
Ja.
Und da werden ja sicherlich die Monos auch ihre eigenen Räume vielleicht ein paar bekommen.
Aber selbst wenn das jetzt so sein sollte mit anderen Teams, ist das ja für dich auch kein Problem, Stefan, weil du hast ja auch nebenbei noch Logos für andere Teams gestaltet. Also kannst du auch damit einfach weitermachen.
Ja, also das hat sich, wie gesagt, alles entwickelt. Unter anderem eben kennt man den, wird man angesprochen von dem Team und so ist es halt gekommen, dass man dann für Osnabrück Logos gemacht haben, für Erfurt. Da hängt das wieder zusammen, dass der Frank Becker, der ja auch im Fleck-Team und in der zweiten Mannschaft als Coach jetzt tätig war viele Jahre, der hatte damals die Erfurt Indigos aufgebaut und hatte natürlich Draht zu mir über die zweite Mannschaft, weil er bei mir in der zweiten Mannschaft gespielt hatte und so war die Verbindung da und ich habe praktisch das Logo für Erfurt gemacht. Hatte da schon Kontakt zum Huddle-Magazin, die also nie bloß das Huddle-Magazin rausbringen, sondern auch als Veranstalter tätig sind. Und die haben viele Jahre auch den Schirmbull mitbetreut. Und
Erik zeigt es in die Kamera, genau.
So kam es, dass ich vor vielen Jahren dann auch das Schirmbull-Logo mitkreieren konnte und da auch regelmäßig das Schirmbull-Magazin gestaltet habe und auch fürs Huddle immer mal gearbeitet habe.
Nice, sehr umtriebig.
Das gute alte Vitamin B kann man da auf jeden Fall sagen.
Richtig.
Das ist, ja, klingt nach viel Arbeit, aber auch nach viel Leidenschaft auf jeden Fall. Das ist,
ja, das ist, wenn man einmal in so einer Blase drin ist, in so einer Szene und dann ergibt sich vieles von selbst. Und solange das alles Spaß macht und man kann ja nur Feuer entzünden, wenn man selber für eine Sache brennt und das ist in dem Fall eben genauso und das ist eben bei mir bei Gestaltung und zum Thema Football und Sport allgemein und so hat sich eben vieles ergeben.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, damit sind wir dann auch eigentlich durch für heute soweit. Ja, wie gesagt, also wir haben ja erwähnt, wo es deinen Shop gibt, in Kites. Mhm. Die Homepage, die wird auch nochmal verlinkt bei uns unten in der Beschreibung. Und übrigens, wenn ihr Monarchs Kings Club Mitglied seid, dann gönnt euch der Stefan auch nochmal 10% Rabatt. Falls das noch aktuell ist,
ich hoffe. Ja, ja.
Das okay, sehr gut.
Alle Teammitglieder oder beziehungsweise alle Vereinsmitglieder kriegen 10%.
Genau, und wer das übrigens, wer das noch nie kennt, guckt mal auf die Monarchs Homepage, da dieses Kings Club-Mitglied ist halt einfach nur so eine Unterstützung an den Verein quasi, kann man da monatlich oder so oder vierteljährlich, glaube ich, entrichten, genau. Wenn man da den Verein finanziell unterstützen möchte.
Ja, Ansonsten, ich habe auch nichts mehr auf meinem Zettelchen stehen. Stefan, willst du noch kurz was loswerden? Brauchst du noch mehr Arbeit? Ist dir gerade langweilig zufällig in der Offseason?
Naja, eigentlich nicht. Ich bin gut ausgelastet.
Das ist sehr schön. Ja, dann in diesem Sinne würde ich sagen, hast du es geschafft für heute Abend? Ja, es ist nur mittlerweile fast 21 Uhr. Ich denke, du bist froh, wenn du Feierabend hast. Und
das geht nur für mich.
Ja, wir müssen noch ein bisschen, Erik, wir sind da nicht ganz durch. In diesem Sinne, wir verabschieden jetzt erstmal Stefan und machen gleich mit dem Rest weiter. In diesem Sinne, Stefan, es war wieder herrlich, dass du da warst. Wir freuen uns auf die neue Saison, auf neuen Merch und bis demnächst.
Ja. Vielen Dank, bis im Stadion.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne.
Mach's gut. Ciao. Tschüss.
Ciao, ciao.
Gut, damit sind wir nun auch wirklich am Ende heute. Die News haben wir gemacht, den Gast hatten wir da und ich bin zufrieden. Es war wieder eine herrliche Folge. Ich hoffe, ihr seid am Ende auch zufrieden. Das ist ja das Wichtigste. Ich bin zufrieden, dass meine Stimme gehalten hat. Ich bin nämlich ein bisschen angeschlagen. Und ja, jetzt so nach der knappen Stunde Aufnahme oder wo wir jetzt unterwegs sind, da ist es schon ganz schön, jetzt mal nicht mehr so viel reden zu müssen. Wie geht's dir, Erik? Du warst auch ein bisschen kränklich.
Ich glaube, das interessiert hier niemanden, ob wir krank sind oder nie.
Lass mal das.
Genau, also ich würde sagen, wir machen dann im April wieder weiter.
Genau.
Und wir haben auch schon einen nächsten Gast. Wollen wir das schon anteasern oder bleibt das noch geheim?
Och, die sollen sich mal überraschen lassen. Aber was wir sagen können, es wird in der nächsten Folge mal wieder ein Gewinnspiel geben. Und das wird ziemlich cool. Freue ich mich drauf auf das Gewinnspiel.
Exakt. Und dann kommen wir auch langsam gen Saison. Und da wird dann auch der, ja, quasi die Häufigkeit des Podcasts auch wieder steigen. Und ja, werden wir dann sehen. Oder werdet ihr dann sehen, wie es dann weitergeht.
Und hören vor allen Dingen.
Genau. Ja, das war es dann für uns, für diesen Monat sogar. Und wir bedanken wir euch fürs Zuhören. Guckt nochmal in unsere Shownotes rein, da haben wir nochmal alle Verlinkungen drin, die jetzt wichtig sind für diese Folge, beziehungsweise allgemeine Sachen. Und wenn ihr wollt, lasst gerne eine Sternebewertung bei Spotify da. Und ja, bei Fragen und Anregungen schreibt uns gerne E-Mail, die steht da auch in den Shownotes mit drin.
Genau, dann, falls ihr es noch nicht getan habt, klickt auf die Glocke, dann kriegt ihr immer, seid ihr immer up to date, wenn die neue Folge kommt. Teilt den Podcast, empfehlt den Freunden und Freunden und Freunden, Freundesfreunden und allen, den ihr kennt. Wir nehmen gerne neue Zuhörer auf. In diesem Sinne, macht's gut, bis demnächst.
Bis denn dann.